Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Howdy.
Howdy.
Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Cowboys und Cowgirls, an alle Gringos und Greenhorns, an alle Pilger und Pioniere, die sich in unser kleines Nest hier im Internet verirrt haben. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg.
Und heute widmen wir uns mal einer Dame einmal mehr.
Mhm.
Wir hatten es in der Vergangenheit schon erwähnt, also wenn irgendwelche Hörer da draußen oder Hörerinnen speziell da draußen ihre spezielle weibliche Figur haben aus der Weltwestgeschichte, über die sie schon gerne mal eine Folge haben wollten oder über die sie gerne mal reden wollten, meldet euch bei uns. Ich glaube, gewisse Frauenthemen sind auch aus weiblicher Perspektive besser zu schildern, besser schilderbar. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, über die Art und Weise, wie über diese Person, über die wir heute reden, berichtet wurde, macht das vielleicht auch ein bisschen verständlich, warum wir manchmal so ein bisschen die weibliche Sicht der Dinge darauf gerne hätten.
Mhm.
Wir reden über eine Person, über die man wirklich zwei Lesarten locker haben kann, mindestens. Die eine ist, diese Frau war eine der durchtriebensten und gemeingefährlichsten Personen, die Texas und das Oklahoma Territory je erlebt hat. Eine Person, die nicht davor zurückgescheut ist, selbst den schlimmsten Verbrechern und Mördern und steckbriefig gesuchten Gaunern des Wilden Westens auf Augenhöhe zu begegnen und mit denen gemeinsame Sache zu machen.
Mhm.
Die andere Lesart ist, das ist eine Frau, der das Schicksal ein ums andere Mal wirklich übel mitgespielt hat, die sich aber trotzdem nie hat unterkriegen lassen und der es in einer Zeit, in der eine Frau nicht unbedingt mit den besten Rechten ausgestattet war, es einfach vollkommen egal war, was der Rest der Welt und die Gesellschaft über sie denkt und was sie tut.
Okay.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Grenzen, aber nichtsdestoweniger, Wahrheit ist, diese Person hat mit einigen der berüchtigsten und berühmtesten Verbrechern, die der Wilde Westen hervorgebracht hat, gemeinsame Sache gemacht. Das ist keine Frage. Man hat sie damals als eine sehr faszinierende Persönlichkeit gesehen und auch heute würde ich sagen, das trifft absolut zu. Es ist eine absolut faszinierende Person. Geboren wurde sie unter dem fast schon lieblich klingelnden Namen Myra Mabel Shirley. Aber viel besser bekannt ist sie unter dem Namen, unter dem sie dann später auch steckbrieflich gesucht wurde. Die Rede ist heute von Belle Starr.
Oh, ich bin gespannt, ja.
Und diese Folge wird sehr, sehr viele Sachen berühren, die entweder irgendwann mal wirklich ihre eigene Folge hier wert werden bei Western Unchained, aber auch diverse Sachen, die wir schon angeschnitten haben und über die wir schon gesprochen haben hier bei Western Unchained in eigenen Folgen. Oklahoma Territory habe ich bereits erwähnt, aber da kommen auch andere Berührpunkte zustande. Fangen wir doch am besten, wie sie es gehört, ganz am Anfang an.
Ja.
Oder beziehungsweise erstmal an dich, Jörg. Belle Starr, ist dir der Name ein Begriff? Hast du die schon mal gehört?
Den Namen habe ich auf jeden Fall schon gehört. Nicht zuletzt, weil es unter anderem auch einen Lucky Luke-Comic dazu gibt.
Einmal mehr, genau.
Ja, genau, einmal mehr. Das heißt, weiß ich jetzt aber tatsächlich gerade nicht, da hoffe ich jetzt gerade auf dich.
Ja, dann fangen wir doch mal gleich ganz am Anfang an. Also wie bereits erwähnt, geboren wurde Belle Starr unter dem Namen Myra Belle Shirley am 5. Februar 1848 auf einer Farm nahe Carthage in Missouri. Carthage, heute ein sehr, sehr bekannter Ort innerhalb von Missouri zumindest, war zeitweise der Ort, der die meisten Millionäre per capita im Ort selber hatte. Also in der Einwohnerschaft, auch heute noch ein sehr reicher Ort und auch damals nicht gerade unbedeutend, wenn auch wesentlich kleiner.
Aha.
Ihr Vater war John Shirley, auch genannt Judge Shirley. Und hier geht's schon los. Wir werden sehr viel, was Belle Starr betrifft, in die Bereiche kommen, wo sich Geschichten und Mythenbildung schlecht voneinander trennen lassen. So auch hier, es geht bereits bei ihrem Vater los, John Shirley, denn nahezu alle Quellen, die ich finde, beschreiben ihn als das schwarze Schaf einer eigentlich wohl situierten, wenn auch aus einfachen Verhältnissen stammenden Farmersfamilie aus Virginia. Inwieweit John Shirley das schwarze Schaf war, also ob er tatsächlich irgendwie Verbrechen begangen hat oder dergleichen, so genau konnte ich dann, ich konnte diverse Quellen finden, die ihn als das schwarze Schaf bezeichnen, aber was genau ihn als das schwarze Schaf ausgezeichnet hat, das war schon ein bisschen schwieriger. Wenn man bei den Fakten bleibt, also er hatte mehrere Geschwister, die auch alle irgendwo so in den Landbesitzerkreisen in Virginia geblieben sind. Ihn hat es in jungen Jahren nach Indiana rausgezogen, in diese weit gefasste Region, die zu dem Zeitpunkt auch noch das, was dann später Wyoming und Montana werden sollte, umfasst hat. Also ein sehr, sehr weites Territorium, das in der Zeit von Banditen auch recht geplagt war, den sogenannten Banditti of the Prairie. Und man sagt ihm quasi nach, dass er in der Zeit sehr viel mit Glücksspiel gefrönt hat, sich sehr viel mit eben Pferdedieben und anderen Leuten abgegeben haben. Und also gewiss, dass er schon ein ziemlicher Troublemaker gewesen sein soll. Also immer so auf Ärger aus. Wie gesagt, faktisch ist davon wenig zu greifen. Was faktisch zu greifen ist, ist, er war in dieser Zeit zweimal verheiratet, hat sich zweimal auch gleich wieder scheiden lassen, wegen Untreue oder ähnlichen Sachen, ehe er sich dann mit seiner dritten Ehefrau als Farmer in der Nähe von eben Carthage, Missouri niedergelassen hat. Seine dritte Frau, die auch die Mutter von Belle Star werden sollte, über die haben wir bereits eine Verknüpfung zu einer älteren Folge, denn die Mutter von Myra Belle Shirley ist eine gewisse Elizabeth Pennington. Die Mutter von Lizzie Pennington war eine geborene Hatfield.
Oh, okay. Da haben wir eine sehr spannende Verknüpfung.
Ja, also stammt auch eben aus diesem Bereich West Virginia in dem Fall. Und man sagt nach, dass, also wer die Folge mit den Hatfields und McCoys verfolgt hat bei uns, dem sagt man nach, während diese Elizabeth Pennington eigentlich eine sehr ruhige und also sehr wohlerzogene und freundliche Person geschildert wird, manche Biografen sagen danach, also über das Hatfield-Erbe mag da so ein gewisser Schlag mit in die Familie reingekommen sein. Nichtsdestoweniger, am 5. Februar 1848 kam die werte Myra Bell zur Welt, das fünfte Kind und die einzige Tochter von 6 Kindern, die John Shirley in seinen 3 Ehen haben sollte. Die Shirley-Familie war zu dem Zeitpunkt bereits relativ gut gestellt. Also John Shirley hat ein sehr gutes Geschick besessen mit seinem Farmland. Und es gelang ihm, 1851 das Land ordentlich gewinnbringend zu verkaufen. Und sie zogen nach Carthage selber, wo John Shirley innerhalb von kurzer Zeit sehr viel Geschäftssinn und sehr viel Strategie besitzen hat. Zuerst eröffnete er eine Taverne, sehr bald daran anschließend einen Stall. Da kam dann recht bald eine Schmiede dazu. Irgendwann baute er das ganze Geschäft noch um ein regelrechtes Hotel aus, sodass ihm dass seine ganzen Unternehmungen irgendwann einen ganzen Straßenblock innerhalb von Carthage, Missouri ausmachten. Also die Familie war sehr wohlhabend zu einem gewissen Zeitpunkt. Und aus dieser Zeit rührt wohl auch der Spitzname Judge Shirley her. Es gibt zwar ein paar, die mutmaßen, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt bereits auch mal Friedensrichter gewesen sein könnte. Wie gesagt, auch dazu kann ich nichts Konkretes finden. Aber wovon man wohl ausgehen kann, ist, dass er eine sehr einflussreiche Persönlichkeit im Ort war, der auch eine gewisse Autorität zugesprochen wurde. Deswegen eben auch dieser Beiname oder dieser Rufname. Myra Belle Shirley genoss also das Leben einer sehr doch wohlhabenden, reichen Familie, die in den besten Kreisen einer der reichsten Städte von Missouri verkehrte. In Missouri gab es auch eine eigene Schule nur für junge Frauen aus besserem Hause, die Carthage Female Academy, wo Myra Belle eben auch eine Ausbildung genoss. Sie erhielt Ausbildung in klassischer Musik, sie lernte diverse Sprachen dort und natürlich, was zu so einer Schule auch gehörte, war, naja, eine junge Frau, eine angehende Dame der besseren Gesellschaft, noch dazu eine Belle aus den Südstaaten, Southern Belle, die muss natürlich auch entsprechende Manieren besitzen, muss sich eben in gesellschaftlichen Kreisen gut bewegen können, dergleichen. Also sie wurde entsprechend ausgebildet an dieser Akademie. Es heißt allerdings, dass während sie an der Musik und an den Sprachen sehr schnell Gefallen fand und da auch eine sehr gute Schülerin gewesen sein muss, mit den Manieren hat sie es nicht so gehabt. Also zum einen muss sie es ziemlich raushängen haben lassen, dass ihr Vater sehr einflussreich und sehr reich war. Zum anderen hat sie sehr viel Zeit mit ihren Brüdern verbracht, speziell mit ihrem entweder ältesten oder zweitältesten Bruder Bud Shirley. der ein ziemlicher Rumtreiber gewesen sein muss und der ihr unter anderem das Reiten, das Schießen und das Whisky-Saufen beigebracht haben soll.
Mhm.
Zumindest hat sie sehr viel Zeit mit ihm verbracht.
Okay.
Bud Shirley sollte auch einen sehr großen Einfluss auf die junge Dame in einer weiteren Hinsicht haben. Der Familie ging es sehr gut, aber 1854 zeichneten sich bereits dunkle Zeichen ab. Denn in dieser Zeit beginnt etwas, das einer der großen Vorboten zum amerikanischen Bürgerkrieg werden sollte und das der benachbarten Regionen des Bundesstaates Kansas den Beinamen Bleeding oder Bloody Kansas einbringen sollte.
Mhm.
Die Rede ist vom Kansas-Missouri Border War. Der ist eigentlich seine ganz eigene Folge wert. Ich meine, ich weiß nicht, Jörg, sagt dir der Begriff zufällig was?
Ja, tatsächlich sagt mir der was. Bürgerkrieg, ne?
Es ist vor dem Bürgerkrieg.
Ach, vor dem Bürgerkrieg. Dann sagt man gerade nichts.
Also es sollte natürlich, es sollte Auswirkungen auf den Bürgerkrieg haben, aber 1854 wurde mit einem neuen Dekret Kansas als eigener Bundesstaat ins Leben gerufen. Und Kansas und Missouri lag genau auf dieser Mason-Dixon-Line, an der die Grenze verlaufen sollte zwischen den sklavenhaltenden und den nicht sklavenhaltenden Staaten. In ihrer weisen Voraussicht haben die Legislateure beschlossen, dass die Bürger von Kansas selber entscheiden sollen, ob sie ein Sklavenhalterstaat oder ein Nicht-Sklavenhalterstaat sein sollten. Was die Sklavenhalter von Missouri dazu veranlasst hat, reihenweise Leute aus ihrem eigenen Staat nach Kansas zu karren, dort vorübergehend Wohnsitz anzumelden und in Wahlen pro Sklavenhaltung zu stimmen.
Hm. Okay.
Wie wir es allerdings schon in anderen Folgen auch angesprochen hatten, unter anderem in der Folge zu Wild Bill Hickok oder zu Buffalo Bill, wie gesagt, diese Folge wird sehr viele Berührpunkte mit anderen Folgen haben, gab es auch sehr viele Sklavengegner, Abolitionists, die eben genau deswegen nach Kansas gegangen sind, um eben dafür zu sorgen, dass Kansas kein Sklavenhalterstaat wird, sondern ein Abolitionist-State. Das hat sich sehr schnell in sehr blutige Konflikte umgeschlagen und es bildeten sich dann auch zwischen beiden Lagern sehr militante Fronten. Auf Seiten von Kansas waren das die sogenannten Jayhawkers und auf Seiten von Missouris waren das die Bushwhackers oder Border Ruffians.
Ja, beide Begriffe hatten wir übrigens schon mal in der Bill Hickok-Folge.
Jedenfalls, ohne abzuschweifen, so kurz zusammengefasst, und diese Fraktionen haben permanent, also die Border Ruffians sind nach Kansas geritten und haben Abolitionist-Hütten angezündet, die Jayhawkers sind nach Missouri geritten und haben mutmaßliche Border Ruffians aus den Hütten gezerrt und auf offener Straße erschossen. Es heißt nicht umsonst Bleeding Kansas und nicht umsonst wird hier von einem Grenzkrieg gesprochen. Und das sollte dann auch nicht weiter überraschen, dass als dann der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, letztendlich 1861, sollte eine der ersten großen Schlachten tatsächlich in Carthage, Missouri geführt werden, wo ein Trupp von etwa 1800 Jayhawkers, die sich jetzt regulär der Armee der Vereinigten Staaten angeschlossen hatten, Carthage überfallen wollten und dort auf 6.500 Milizionäre trafen, die schlecht ausgebildet waren, die aber trotzdem irgendwie es geschafft haben, die Angreifer zurückzuschlagen. Es war eines dieser Gefechte, wo am Ende beide Seiten den Sieg erklärt haben. Aber jedenfalls, Tatsache ist, Carthage als ein Ort, der sehr nah an der Grenze zu Kansas lag und damit eben auch sehr nah an der Grenzregion zwischen Konföderation und Vereinigten Staaten, sollte dann auch im Verlauf der nächsten Jahre, also sollte sowohl im Vorfeld des amerikanischen Bürgerkriegs sehr viele Grenzkonflikte sehen und sollte dann auch im Verlauf des amerikanischen Bürgerkriegs sehr viele Schlachten sehen, wo entweder die Konföderierten die Armee, die Union angegriffen haben oder die Union die Konföderierten. Es ging da permanent hin und her.
Aha.
Überflüssig zu erwähnen, in so einem Klima zu versuchen, einen Hotelbetrieb aufrechtzuerhalten, ist ein bisschen eine Herausforderung.
Ja, das klingt jetzt nicht so nach der besten Idee aller Zeiten.
Nichtsdestoweniger, Judge Shirley war ein sehr glühender und sehr überzeugter Anhänger der Konföderation und auch Sklavenhalter, ist wahrscheinlich an der Stelle überflüssig zu erwähnen. Und sein Sohn Bud schrieb sich auch, sagen wir mal, der konföderierten Sache zu und er schloss sich einer sehr berüchtigten Truppe an Bushwhackern an, die dir wahrscheinlich auch was sagen dürfte. Quantrill's Raiders.
Ja, das sagt man tatsächlich aus dem Namen.
Mhm. zu Quantrill's Raiders und William Quantrill, ihren Anführer, und seinem Lieutenant bzw. Zweiten im Kommando, Bloody Bill Anderson. Die haben definitiv eine eigene Folge verdient.
Mhm.
Sie waren keine reguläre konföderierte Einheit. Sie waren Freischärler, wenn man so will, die allerdings im Namen der Konföderation Überfälle auf, Unionsstädte durchgeführt haben.
Mhm.
Zu Quantrill's Raiders gehörten einige andere illustre Gestalten, auch die später auch sehr berühmt in der Geschichte der Outlaws der Vereinigten Staaten werden sollten. Allen voran
Frank und Jesse James.
Ganz genau. Die werden hier auch noch später eine Rolle spielen.
Mhm.
Wir wissen, wie der amerikanische Bürgerkrieg lief, und dementsprechend mit dem Verlauf des Bürgerkriegs und auch dem Geschick von Quantrill's Raiders allgemein. Wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass da auch die Geschicke der Familie Shirley nicht so glücklich werden.
Mhm.
Bud Shirley speziell sollte im Juni 1864 in Sarcosy, Missouri seinen Tod finden, wo er bzw. Quantrill's Raiders und der Teil der Raider, die mit ihm unterwegs sind, niedergejagt wurden von Truppen der Unionsarmee.
Mhm.
Also Quantrill's Raiders waren für einige sehr, sehr blutige Überfälle auch auf zivile Siedlungen verantwortlich, und die standen dann schließlich ganz, ganz oben auf der meistgesuchten Liste der Unionstruppen.
Mhm.
Jedenfalls bis 1864 hat auch Carthage so viele Schlachten im Bürgerkrieg gesehen, dass dieser Ort nahezu in den Boden niedergebrannt war. Und der Familie Shirley blieb es nicht anders übrig, als ihre Zelte abzubrechen, das kriegsgeplagte Missouri zu verlassen. Und es zog sie in einen Ort namens Sayin in Texas, was sich damals in der Nähe von Dallas befindet. Nichtsdestoweniger, John Shirley muss immer sehr stolz gewesen sein auf seine Aktionen, die sein Sohn Bud gemacht hat im Namen der Konföderation. Und da mag es dann wohl nicht überraschen, dass bis in den Sommer 1866, dass die Behausung der Shirleys des Öfteren besucht wurde von einigen der noch lebenden Mitglieder der ehemaligen Raiders rund um William Quantrill. Darunter auch Jesse und Frank James, sowie vier Brüder, die sehr viel mit Jesse und Frank James reiten sollten, namentlich Cole, Jim, Bob und John Younger. Die Keimzelle dessen, was dann ab 1866 auch bekannt sein sollte als die James Younger Gang. Da soll es dann auch schon losgehen. Die junge, damals gerade mal 18-jährige Maybell, damals wohl offenbar von ihrer Familie eher May gerufen als Bell, soll da erstmals ihr Herz verloren haben. Und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der nach ihrem Tod verfasst hat, der ihr zuschreibt, dass sie in jungen Jahren, schon vorher, im Alter von 15 Jahren, bereits verguckt haben soll und heimlich Cole Younger geheiratet haben soll.
Oh, okay.
Ja, dieses Gerücht sollte sie nie so richtig loslassen, und ich weiß auch nicht, wie sehr sie das irgendwie aktiv selber bestritten hat. Cole Younger soll es selber bestritten haben. Tatsächlich ist es aber so, das erste Mal, wo wirklich amtlich verbucht ist, dass sie geheiratet hat, ist tatsächlich ein Mitglied der James Younger Gang, nämlich ein Mann namens Jim Reed.
Mhm.
Jim Reed, ich weiß nicht, ob er Teil der Raiders war rund um William Quantrill, er war auf jeden Fall auch ein ehemaliger konföderierter Soldat. Und am 1. November 1866, etwas über 18 Jahre alt, heiratet Myra Maybell Shirley, oder jetzt Myra Reed, Jim Reed in Texas. Sie bringt dann auch einige Zeit später ein Kind zur Welt, und auch hier sollten die Gerüchte es nie loslassen. Die Tochter Rosie Lee Reed, von Bellstar selbst meistens Pearl genannt, Gerüchte sollten immer die Runde machen, dass sie eigentlich in Wahrheit die heimliche Tochter von Cole Younger sei und nicht Jim Reed.
Aha.
Weswegen sie sich auch selbst wohl Jahre später in Oklahoma Pearl Younger genannt hat. Wahrscheinlich hat sie mit dem Namen eher kokettiert. Cole Younger hat diese Gerüchte selber stets bestritten, aber sie sollten sie auch nie wirklich loslassen.
Mhm.
Also man sieht da schon eine gewisse illustre Gesellschaft. Es soll auch heißen, dass Cole Younger das immer bestritten haben, weil es gehört sich halt nicht für einen Südstaaten-Gentleman, die Frau eines anderen Mannes zu schwängern und deswegen, da er nie ihr Ehemann war und er auf der Flucht sein musste permanent, hätte er dann nicht dazu stehen können. Aber naja, egal.
Okay. Ja, gut.
Stichwort auf der Flucht, das sollte auch Jim Reed widerfahren. Denn im Jahr 1868 muss die Familie Reed Texas fluchtartig Richtung Kalifornien verlassen, als Jim Reed wegen Mord gesucht wird. Angeblich war das ein Vigilanten- oder Rachemord, also um eine Tat zu sühnen, die seinem Bruder angetan wurde. So richtig klar sind die Quellen hier nicht. Tatsache ist, sie gehen 1868 nach Los Angeles und bleiben dort für etwa 2,5 bis 3 Jahre. 22. Februar 1871 kommt dann ihr zweites Kind zur Welt, ein Sohn, James Edwin Reed. Und 1871 verlassen sie dann auch Kalifornien wieder, wohl weil die Mordanklage jetzt auch in Kalifornien angekommen sind, also Reed für diese Tat jetzt auch in Kalifornien gesucht wird. Und sie verlassen den Bundesstaat abermals und gehen etwas östlich von Texas in die Region, die später als das Oklahoma Territory bekannt werden sollte.
Da ist es wieder.
Die damals aber noch als unter dem weitergefassten Begriff des Indian Territories bekannt war. Indian Territory deswegen, wir haben da auch schon öfter darüber geredet, weil in diesem Territorium die sogenannten Five Civilized Tribes, nämlich die Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek und Seminole angesiedelt waren, die in diesem Gebiet ihr eigenes Territorium hatten, in dem nominell ihr eigenes Recht gilt und in der auch, ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit nie so richtig klar gemacht. Es wird zwar meistens auf Karten als ein Indian Territory umrissen, aber streng genommen gab es da die unterschiedlichen Nationen innerhalb des Territoriums. Also es gab die eigenen Cherokee Nations, es gab die eigenen Choctaw Nations und so weiter, die dann auch Gericht gehalten haben in diesen Regionen. Aber es war auch sehr populär für Outlaws, da unterzutauchen, denn Bundesrecht galt da nicht. Die USA konnten höchstens Bundesmarschalls mit Steckbriefen da reinschicken, aber es war halt sehr schwierig, dort amerikanisches Recht durchzusetzen. Die Familie Reed machte da offenbar auch bereits Bekanntschaft mit einem gewissen Tom Starr, ein angesehener Cherokee, die Starr-Familie. Der Name mag es vielleicht auf den ersten Moment überraschen, aber die Stars sind Cherokee-Indianer.
Okay.
Wir haben es in der Folge mit Ned Christie schon angesprochen gehabt. Kurz zusammengefasst, die Vereinigten Staaten haben vor allem nach dem Bürgerkrieg irgendwann darauf bestanden, dass die Indigenen eindeutig zuweisbare englisch klingende Namen haben sollte, um sie identifizieren und registrieren zu können. Einige dieser Indianer haben das einfach nur als weitere Methode der Drangsalierung empfunden und haben sich dann ziemlich lächerliche Namen gegeben, also ganz bewusst lächerlich klingende Namen gegeben. Und andere haben, wenn es irgendwie möglich war, wenn sie es auf irgendeinen tatsächlich Anglo zurückführen konnten, der irgendwann vor vielen, vielen Generationen mal in ihre Familie eingeheiratet hatte, dann haben sie diesen Familiennamen angenommen. Bei den Christies, von Ned Christie war das der Fall und in der Familie Starr war das wohl auch der Fall. Tom Starr war sozusagen der große Patriarch der Familie oder Thomas Starr und er war ein angesehener Anführer innerhalb der Cherokee, er war wohl auch ein Befürworter der Beteiligung von Cherokee am Bürgerkrieg auf Seiten der Konföderierten Staaten von Amerika, weil er gehofft hatte, dass die Cherokee dadurch wirklich voll und ganz ihre Rechte und ihre Nation als ein eigenes Land anerkannt bekämen. Und auch danach sollte er sehr öfter mal steckbrieflich gesuchte oder ehemalige Anhänger der Konföderation eben ganz bewusst auf seinem Gebiet beherbergen und bei sich verstecken. Ab diesem Zeitpunkt wird Reed, jetzt also schon länger wegen Mord gesucht, endgültig Teil der Cole Younger Gang und beteiligt sich öfter an Überfallaktionen, Pferdediebstahl in erster Linie. Es wird ihn auch mindestens einmal ein Postkutschenüberfall zugeschrieben. Es ist nicht so ganz klar, inwiefern Bell Starr an diesen Sachen beteiligt war. Es wird behauptet, sie hat ganz bewusst irgendwo eine Stallung betrieben, wo ihr Ehemann geklaute Pferde hinbrachte. Und sie hat diese Pferde dann nach Fort Worth gebracht oder nach Dallas und dort die geklauten Pferde verkauft. Ist nicht eindeutig belegt. Was aber eindeutig belegt ist, sie wird mindestens als Mitwisser und als Helfer einer Tat, wo Jim Reed eine Postkutsche überfallen haben soll, aufgeführt.
Mhm.
Wohl eher in den Status der Legenden zählend, aber ich zähle es trotzdem auf, weil es ist auch irgendwie so eine Western-Abenteuer-Klischee-Geschichte. Angeblich haben Bell, ihr Gatte, John Reed und zwei weitere Outlaws in der Gegend des North Canadian River einen alten Creek-Indianer überfallen und so lange gefoltert, bis er ihnen ausgespuckt hat, wo er eine alte Kriegsbeute versteckt hat.
Okay.
Die ungefähr $30,000 in Goldbouillon wert war.
Oh, okay.
Was an der Geschichte dran sein soll, ich halte das eher so für Legendenbildung und dergleichen. Sie wird sehr gerne verbreitet, aber irgendwie nichts gewiss weiß man nicht. Ne?
Mhm. Genau.
Der Postkutschenüberfall, bei dem sie beteiligt sein soll, war übrigens der Überfall auf die Austin San Antonio Stage im April 1874. Nur 4 Monate später, im August 1874, wird Jim Reed bei einer Schießerei mit einem Deputy Sheriff in Paris, Texas, getötet. Es gibt andere Quellen, die behaupten, dass dieser Deputy Sheriff sogar ein ehemaliges Mitglied seiner eigenen Gang gewesen sein soll.
Mhm, okay.
Auch hier, ich halte letzteres eher für ein Gerücht. Ebenso soll es ein Gerücht, halte ich das für ein Gerücht, dass angeblich als Myra Reed zum Sheriff gebracht wurde, um die Leiche ihres Mannes zu identifizieren, soll sie sich geweigert haben, anzuerkennen, dass das ihr Ehemann wäre, um zu verhindern, dass der Deputy das Kopfgeld ausbezahlt kriegt, das zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Mann ausgestellt war.
Mhm.
Man kriegt es bereits mit, es wird ein bisschen schwierig. Es wird auch 4 Jahre später, 1878, wird ihr nachgesagt, dass sie einen weiteren Mann geheiratet haben soll, der den Nachnamen Younger trägt, nämlich Bruce Younger, einen Cousin von Carl Younger. Auch das ist nirgendwo verbrieft. Was aber verbrieft ist, ist, sie kehrt nach dem Tod ihres Mannes in die Cherokee Nations zurück, bewegt sich da im Dunstkreis der Familie von Tom Starr. Es gibt diverse Fotos, die wohl belegen, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung eingegangen soll mit einem Cherokee, der den wohlklingenden Namen Blue Duck trägt.
Mhm.
Hier haben wir es mit den Indigenen, die wohl bewusst ganz lächerliche Namen angenommen haben.
Ja, das klingt ein bisschen so, ja.
Blue Duck war bereits ein Outlaw, der zumindest von weißen Behörden steckbrieflich gesucht wurde, eben auch wegen Pferdediebstahl und diversen anderen Kleindelikten. Diese Beziehung sollte nicht lange halten, denn kurze Zeit später heiratet sie den Mann, der ihr auch ihren endgültigen Namen geben sollte. Mhm. Sie heiratet Sam Starr, den Sohn von Tom Starr.
Ah, okay.
Mhm. Das heißt also, sie heiratet in eine Vollblut-Cherokee-Familie ein. Was zu diesem Zeitpunkt ja, also, wir reden hier wirklich von einer Zeit, in der nicht unbedingt sehr aufgeklärt und wohlwollend umgegangen ist, was Frauenrechte betrifft. Die Tatsache, dass eine weiße Frau freiwillig ins Indianergebiet geht und dort einen steckbrieflich gesuchten Vollblut-Cherokee heiratet, das hat natürlich für gewisses Aufsehen und Gerede gesorgt.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Sie hat zu dieser Zeit auch längere Zeit ihre beiden Kinder, also nachdem ihr Ehemann gestorben ist, ich hatte es vergessen, 1874, hat sie für mehrere Jahre ihre Kinder zu ihrer Mutter gegeben, während sie sich im Indian Territory aufgehalten hat. Und sie ließ sich mit Sam Starr nieder in einer Gegend beim Canadian River im heutigen Oklahoma.
Mhm.
In einer Gegend, die entweder allgemein oder vielleicht auch von ihr bewusst so genannt Younger's Bend genannt wurde.
Mhm. Okay.
Also auch hier, sie hat zumindest mit dem Ruf, dass sie irgendwie eine Beziehung zu Cole Younger gehabt haben soll, regelrecht kokettiert. Es ist aber wohl auch so, dass sie selber noch zu Lebzeiten gesagt hat, dass sie regelmäßig in Younger's Bend, also Man muss ja dazu sagen, also Sam Star war steckbrieflich gesucht. Er war gesucht wegen Bootlegging, ja, also wegen Schwarzbrennerei. Mhm. Er wurde gesucht wegen Pferdediebstahl. Er wurde gesucht wegen Ladendiebstahl. Übrigens nicht nur in weißen Gebieten, also nicht nur in Texas oder Arkansas, was ja die nächste Gerichtsbarkeit war zu diesem Territorium. Mehr dazu in der Folge zum Oklahoma Territory, sondern auch in den benachbarten Creek Nations. Also er war sehr umtriebig, sagen wir es mal so. Und Sam und Bell Star waren wohl bekannt dafür, dass wenn steckbrieflich gesuchte Banditen für längere Zeit untertauchen mussten, dann taten sie das in Youngers Bend. Bell Star hat selbst mehrmals die Geschichte erzählt und auch in einer Zeitung in einem Interview gegeben, dass einer der ersten, der sie dort aufgesucht hat, niemand anderes gewesen sein soll als Jesse James, der sie da für mehrere Wochen besucht hat.
Okay.
Und ihr Mann hat diesen schweigsamen, kalten, stahläugigen Fremden misstrauisch behandelt, weil er nicht wusste, wer er war.
Der stahläugige Fremde. Das klingt so ein bisschen, als ob es ein Teaser für einen Terence Hill-Film wäre.
Naja, ich meine, Jesse James ist nicht umsonst einer der berüchtigsten Outlaws, die der Wilde Westen hervorgebracht hat. Und Bell Star hat zumindest in späteren Jahren nie einen Hehl daraus gemacht, dass Jesse James sie in der Zeit, als er bereits von den Pinkertons und von sämtlichen Behörden der Vereinigten Staaten gejagt wurde, bei ihr für mehrere Wochen untergetaucht ist. Allerdings, also auch spätestens ab diesem Zeitpunkt, musste sich wohl auch sehr aktiv am Outlaw-Leben beteiligt haben. In erster Linie vorrangig immer noch Pferdediebstahl, auch wenn immer noch der Vorwurf des diversen Postkutschenüberfalls immer im Raum stand. Und wie gesagt, Sam Star wurde auch definitiv steckbrieflich wegen Ladendiebstahl gesucht. Also General Store überfallen, die Kasse ausgeraubt und dergleichen. Bell Star wurde aber ganz aktiv tatsächlich der Pferdediebstahl nachgesagt, was dann schließlich auch dazu führte, dass sie ab 1880 die erste Frau im gesamten Indien und späteren Oklahoma Territory wurde, die steckbrieflich gesucht war. Nicht die erste Frau in der Geschichte des Wilden Westens, es gab immer wieder mal Ehefrauen, die ihren Ehemann oder so ermordet haben und dergleichen, aber die erste, die als Teil einer Outlaw-Gang explizit gesucht war, von niemandem anderen zur Fahndung ausgeschrieben als Judge Isaac Parker, dem Hanging Judge höchstpersönlich.
Oh, okay.
Jetzt kommt aber ein Fakt dazu, den wir am Anfang angerissen haben und der immer wieder ein bisschen vernachlässigt wird, weil die meisten Banditen stehen ja meistens in den Ruf, eher so diese rauen, grobschlächtigen Kerle zu sein, nicht unbedingt übermäßig mit Intelligenz ausgestattet, so eher die brutaleren Kerle, die halt das Recht des Stärkeren durchsetzen. Man darf aber nie vergessen, was die Herkunft von Bell Star ist. Bell Star kam aus einer wohlhabenden, gut situierten Familie. Die Familie hat den Reichtum verloren und man sagt oft, sie hat sich wahrscheinlich dem Outlaw-Leben verschrieben, weil das Schicksal hat ja schon sehr übel mitgespielt. Der Krieg hat ihrer Familie den gesamten Reichtum geraubt. Der Krieg hat ihren Bruder gekostet, den sie heiß geliebt hat und der aus ihrer Sicht der Dinge von Nordstaatenarmeen in einer Hetzjagd gestellt und getötet worden war. Ihr erster Ehemann wurde von Gesetzeshütern erschossen. Ne?
Klar.
Das mag vielleicht erklären, warum sie sich dann eher denjenigen, Jesse James galt ja auch in breiten Teilen Missouris als mehr so ein Robin Hood-Gestalt, der quasi sich für die Rechte derjenigen, die im Krieg alles verloren haben, eingesetzt hat. Und es mag vielleicht irgendwo erklären, warum sich Bell Star dann auch eher diesen Teil der Gesellschaft, also diesen ausgegrenzten Teil der Gesellschaft zugetan fühlte, als einer Gesellschaft, die, naja, von einer Frau eher erwartet hat, dass sie ein anständiges Leben führt, keiner eigenen Arbeit nachgeht, ordentlich heiratet und gute Manieren an den Tag legt die ganze Zeit. Und dementsprechend hat sie sich dann mit Sam Star auch sehr aktiv dem Outlaw-Leben verschrieben und jetzt kommt, dadurch, dass sie gut erzogen, gut gebildet und sehr eloquent war, war sie sehr in der Lage, also wenn Sam Star vorgeladen wurde vor Gericht oder auch andere mit ihnen befreundete, war sie immer in der Lage, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass Kaution bereitgestellt wird, Ja, die meisten Outlaws kannten ihre Rechte nicht. Sie kannte sich wohl mit den Gerichten sehr gut aus und konnte quasi schon im Vorfeld arrangieren, dass wenn kein Alibi vorhanden ist, dass zumindest in irgendeiner Form Kaution hinterlegt werden kann, sodass der Mann noch vor der Gerichtsverhandlung auf freien Fuß gesetzt werden kann und dann kann er immer noch im Indianer-Territorium untertauchen.
Ah, okay. Mhm.
Wahrscheinlich rührt daher auch der spätere Ruf, dass Bells da ein ziemlich verruchtes Weib gewesen sein soll, ne? Verführerisch, die quasi Männer um den Finger gewickelt hat. Vor allem in den unmittelbaren Jahren nach dem Tod kursieren oft Fotos von Bells da, die sie als eine wirklich hübsche Frau, die Männer um den Verstand gebracht hat, darstellen. Ich habe Bilder von ihr gesehen in ihren Mit-30ern und wenn ich dann diese Bilder, die sie als angeblich Bells da in jungen Jahren zeigen, denke ich mir, das ist nicht dieselbe Frau. Die Frau, die tatsächlich verbrieft Bells da in ihren 30ern ist, sie hat ein sehr ernstes Gesicht und sie hat durchaus ein Gesicht von jemandem, der sehr, sehr viel Dreck gesehen hat und sich vom Schicksal nicht unterbringen lässt. Aber attraktiv im klassischen Sinne, nehmt es mir nicht übel, wenn ich das sage, aber ich glaube nicht, dass Bells da die große Verführerin war. Aber was ich glaube war, sie war hochgradig intelligent, sehr eloquent und sie konnte halt unglaubliche Überzeugungsarbeit leisten. Und bis die Männer überrissen haben, dass sie gerade aufs Kreuz gelegt worden sind von einer Frau, war die schon mit ihrem Mann oder welchen Handlangern sie auch immer gerade bei sich hatte über alle Berge.
Okay.
Und wenn wir jetzt die Wildwestzeit und den Wildwestmann als einen ziemlichen Macho-Kerl mit einem riesen Ego darstellt, das Ego von so einem Kerl, glaube ich, verkraftet es eher, wenn er sagt, oh, die hat mich verführt, als wenn er zugeben müsste, die war einfach intelligenter und mir über.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ist schwer von auszugehen, ja.
Aber jedenfalls, irgendwann ging das dann auch nicht mehr gut und im Herbst 1882 wurde sie tatsächlich in flagranti erwischt, wie sie zusammen mit zwei Kompagnons, die auch Outlaws waren, einem gewissen Middleton und einem Frank Cook, ein Pferd stehlen wollten von einer Ranch, die einem gewissen Big John West gehörte. Dummerweise auf dem Weg kam Middleton ums Leben und hatte eine Waffe im Gepäck, die eindeutig Bells da zugeordnet werden konnte. Und demgemäß flog es dann auf. Dieser Middleton wurde mit den geklauten Pferden erwischt. Middleton ist ums Leben gekommen, er ist im Fluss ertrunken. Er hatte aber Beweismaterial bei sich, das eindeutig ihn mit Bells da in Verbindung brachte. Und der Sheriff konnte Bells da verhaften. Und da wurde sie quasi in flagranti tatsächlich auf frischer Tat ertappt und wurde dem Richter vorgeführt. Der Richter, niemand anderes als Judge Isaac Parker höchstpersönlich, konnte Bells da und Sam Star dann quasi beide über sie urteilen. Sie hat es aber wohl fertiggebracht, gut genug vor Gericht zu argumentieren, dass von all diesen Vorwürfen und Sachen, die ihr und ihrem Mann vorgeworfen wurde, nur dieser eine Pferdediebstahl hängen geblieben ist. Und beide wurden zusammen zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt, von denen sie aber dann wegen guter Führung, wie gesagt, sie war eine gut erzogene Frau, je nach Quellen nur 3 bis 6 Monate auch tatsächlich abgesessen haben. Spätestens dann waren Bell und Sam Star Outlaw-Celebrities im Oklahoma-Territory, wenn man das so bezeichnen möchte. Also die waren wirklich wohlbekannt. Ich habe eine nette Quelle gefunden, als sie dann aus der Haft entlassen wurden. Hat zumindest Bell Star sich nicht mehr offen als an irgendwelchen Diebstählen oder sowas beteiligt, aber sie und ihr Ehemann waren im Jahr 1884 an einer Art Buffalo Bills Wildwest-Zirkusschau beteiligt, wo sie beide einen gestellten Postkutschenüberfall durchgeführt haben für ein zahlendes und staunendes Publikum. Also sie hat durchaus verstanden, aus ihrem Ruf in irgendeiner Form Kapital zu schlagen. Sie hat wohl nie ernsthaft versucht, Karriere zu machen mit dieser Zirkusschau. Möglicherweise hat sie darüber nachgedacht. Man wird es nie erfahren, denn am 17. Dezember 1886 kommt Sam Star auf einer Weihnachtsfeier eines Freundes ums Leben. Denn auf dieser Weihnachtsfeier ist auch ein Deputy US Marshal namens Frank West anwesend. Ehemaliger Indian Agent und einer der Leute, die ganz aktiv Sam Star steckbrieflich gesucht und gejagt haben. Auf dieser Weihnachtsfeier kommt es zwischen den beiden zum Streit. Sie duellieren sich auf offener Straße und töten sich gegenseitig.
Okay. Das ist schon ein bisschen gar.
Lustige Notiz am Rande, das ist ein kleiner Exkurs hier, aber in den 1950er Jahren sollte ein Kerl auftauchen, der von sich behauptete, er wäre in Wirklichkeit Jesse James gewesen. Mhm. Und hätte, nachdem Jesse James getötet wurde, 1886 war Jesse James bereits tot, hätte er sich nach ins Oklahoma Territory begeben und hätte dort einige Zeit lang als Deputy US Marshal Frank West Jagd auf Outlaws gemacht.
Okay.
Was bedeuten würde, dass dieser Mann, der von sich behauptet hat, Jesse James zu sein, wenn er wirklich Jesse James gewesen wäre, hätte er quasi den Ehemann der Frau erschossen, die angeblich eine Liebschaft mit einem Mitglied seiner Gang hatte und auch ein Mitglied seiner Gang geheiratet hat. Mhm. Nette Verstrickung okay. Am Rande.
Ja, ist ein bisschen verstörend, aber okay, mein Gott.
Ab diesem Zeitpunkt jedenfalls zieht sich Bell Starr wieder ins Indian Territory zurück. Sie heiratet dann 3 Jahre später erneut einen zu dem Zeitpunkt 15 Jahre jüngeren Mann als sie, einen gewissen Jim July, gelegentlich auch als Jim Starr geführt. Das handelte sich nämlich um einen Cousin ihres verstorbenen Ehemanns.
Ja, okay.
Was auch bedeutet, dass sie als Ehegattin eines Vollblut-Cherokees der Starr-Familie sich auch nach indianischem Recht vollkommen legitim, also nach Cherokee-Recht vollkommen legitim mit eigenem Land und eigenem Hab und Gut in den Cherokee-Nations aufhalten konnte. Übrigens eben hier, interessant zu erwähnen, als Frau volles Recht auf einen eigenen Landbesitz.
Okay.
Das hat die Cherokee-Nations da tatsächlich ein bisschen ausgezeichnet gegenüber, also eine verwitwete Frau in den Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt hatte schon ein bisschen mehr zu kämpfen, um da noch ihr Land behalten zu können.
Okay.
Bell Starr hat sich zwar vom Outlaw-Leben zurückgezogen, das heißt aber nicht, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte. Sie war bekannt, sie war eine Berühmtheit. Und sie hat das wohl auch nach außen getragen. Es wird berichtet in diversen Zeitungen, dass sie halt regelmäßig gesehen wurde, wie sie aufrecht im Herrensitz auf einem schwarzen Rappen in einem schwarz-samtseidenen Kleid durch die Straßen geritten ist.
Okay.
Aufrecht erhobenen Hauptes und der Frau war vollkommen egal, was Männer und vor allem was Frauen über so etwas gedacht haben. Mhm. Nichtsdestoweniger, am 3. Februar 1889, gerade mal 2 Tage vor ihrem 41. Geburtstag, wird Bell Starr, als sie eines Nachts nach Hause reitet, aus dem Hinterhalt erschossen. Mhm. Was genau geschehen ist, darüber streiten sich Rechtsexperten heute. Also der Tathergang muss gewesen sein, dass sie jemand aus dem Hinterhalt mit einer Schrotflinte aus dem Sattel geschossen hat, sich danach über sie gebeugt hat und aus nächster Nähe mit 2 weiteren Schüssen in den Kopf geschossen hat.
Okay, da hat jemand wohl ernst gemeint, offensichtlich.
Da hat jemand sehr ernst und sehr gründlich gemeint. Wer genau der Täter sein soll oder gewesen sein soll, ist bis heute unklar. Mhm. Ihr Ehemann, Jim July, beziehungsweise Jim Starr, beschuldigte einen Mann namens Edgar Watson. Selber ein Outlaw, der sich zu jener Zeitpunkt in den Cherokee Nations versteckt hatte, untergetaucht war und dort auch niedergelassen hatte, soll angeblich sie ermordet haben, weil er mit Bell Starr in Streit geraten ist und Bell Starr ihm gedroht haben soll, ihn an die Behörden auszuliefern. Das ist zumindest die Version, die ihr Ehemann erzählt hat. Mhm. Klingt ein bisschen sonderbar, dass eine Frau, die in den Ruf stand, über Jahre hinweg Outlaws bei sich zu beherbergen, jetzt einem Outlaw droht, ihn an den Sheriff auszuliefern. Mhm. Aber es kann ja sein, dass sie wirklich mit dem Outlaw-Leben komplett abschließen wollte. Ein anderer Verdächtiger ist allerdings ihr Ehemann höchstpersönlich, Jim July. Denn angeblich soll einige Wochen vor der Tat Jim July betrunken sehr über seine Frau, über diese bärbeißige alte Hexe hergezogen sein und jemandem $200 geboten haben, wenn er seine Frau für ihn töten würde. Und als er keinen Interessenten gefunden hat, der sich bereit erklärt hätte, Bell Starr zu erschießen, muss er gesagt haben, ja, dann töte ich die alte Hexe eben selbst. Auch hier sehr apokryph, nur Hörensagen, aber schließt ihn nicht als Tatverdächtigen aus, zumal er derjenige ist, der die Anklage gegen Edgar Watson hervorgebracht hat.
Ja.
Interessanterweise gibt es einen dritten Verdächtigen, den wir nur ganz am Rande erwähnt haben. Und zwar handelt es sich dabei um Ed Reed, oder vielleicht sollte man besser sagen Ed Starr, ihrem Sohn.
Mhm.
Das Verhältnis zwischen Belle Starr und ihrem Sohn muss nie das allerbeste gewesen sein. Immerhin hat sie ihn in jungen Jahren, als er gerade mal 3 Jahre alt war, zu ihrer Mutter gegeben und quasi im Stich gelassen, während sie ins Indianer-Territorium gegangen ist. Sie hat ihn dann zwar wohl später zu sich geholt, aber die beiden müssen nie unbedingt sonderlich gut miteinander klargekommen sein. Und angeblich soll Belle Starr erschossen worden sein von ihrem eigenen Sohn, den sie nur wenige Tage vorher öffentlich gezüchtigt hat, ausgepeitscht hat, weil er es gewagt hat, auf ihrem schwarzen Hengst zu reiten.
Mhm. Okay. Ja, ja, auch schon dementsprechend drastisch, ne?
Ja.
Aber man weiß halt bei solchen Sachen auch immer nicht, was dran ist.
Ja, also ich finde tatsächlich sehr wenige Zeitungsartikel über die Verbrecherkarriere von Belle Starr, während sie stattgefunden hat.
Mhm.
Es wird definitiv in Zeitungen berichtet, dass sie vor Gericht stand wegen Pferdediebstahl und dass sie wegen Pferde- und möglicherweise Postkutschendiebstahl verdächtigt wurde, kocht hier und wieder so am Rande auch mal auf. Aber nach ihrem Tod sind die Zeitungen voll mit der Legende von Belle Starr, der Frau, die offen zugegeben hat, Verbrecher bei sich beherbergt zu haben. Wird sehr detailliert beschrieben, wie das hergegangen sein muss, dieser eine Fall, der ihr nachgewiesen werden konnte, dass, dass sie da am Pferdediebstahl beteiligt waren. Und das ist dann so dieser Zeitpunkt, spätestens da, wo sich für mich so dieses Bild erhärtet, sie war in der Gegend zu diesem Zeitpunkt bereits sehr bekannt. Vielleicht nicht unbedingt angesehen, also respektiert auf eine gewisse Weise schon auch, gefürchtet möglicherweise auch. Oder es hat sich halt einfach keiner getraut, diese Frau, die so selbstbewusst und resolut aufgetreten ist, der in irgendeiner Art und Weise krumm zu kommen.
Mhm.
Selbst wenn sie sich nichts, in Anführungsstrichen, zu Schulden hätte kommen lassen, die Frau ist einfach aufgetreten auf eine Art und Weise, wie es Männer und auch andere Frauen in der Zeit einfach nicht gewohnt waren. Kann man so wohl sagen.
Ja, also ihren Legendenstatus war eher, also entstand eher durch den Kontrast zu damaligen, zum damaligen Frauenbild.
Und es ist dann auch nach ihrem Tod, dass dann Zeitungen über das Leben der Banditenkönigin von Oklahoma berichten. Die Outlaw Queen of the Oklahoma Territory. So vor Gericht oder zu ihren Lebzeiten möglicherweise nie so bezeichnet, hätte ich nicht gefunden. Aber danach, keine 3 Monate nach dem Tod, bringt der Herausgeber einer, man könnte es eigentlich echt als ein Schundblatt bezeichnen, die National Police Gazette, ein True-Crime-Blatt, das halt immer reißerische Geschichten über Verbrecher und, seiner Zeit gebracht hat, bringt eine Biografie raus, die dann eben bereits betitelt ist, Bella Starr, The Bandit Queen or The Female Jesse James.
Ja, okay, gut, das klingt dementsprechend reißerisch.
Ja, wie gesagt, für mich ist es eher eine Frau, der tatsächlich... Ja, ich lasse mal ihre Worte selbst sprechen, denn nach ihrem Tod veröffentlicht eine Zeitung, The Tahlequah Arrow, eine Zeitung, die in Tahlequah in den, im heutigen Oklahoma zu diesem Zeitpunkt Cherokee Nations rausgegeben wurde, druckt etwas ab, wo der Reporter selber schreibt, der folgende Abschnitt ihres Lebens wurde von Belle Starr selbst geschrieben und einem Reporter dieser Zeitung vor über 2 Jahren, also 2 Jahre vor ihrem Tod, ausgehändigt. Wir hatten aber nie Grund gesehen, es zu veröffentlichen. Wir veröffentlichen es nun Wort für Wort als ein Beweis für ihre Intelligenz und ihre Erziehung. Nach einem abenteuerlicheren Leben, das üblicherweise einer Frau beschieden ist, habe ich mich permanent im Indianer-Territorium niedergelassen, habe mir einen Ort von pikoresker Schönheit ausgesucht am Canadian River. Dort, weit weg von der Gesellschaft, hoffte ich, den Rest meiner Jahre in Frieden und Ruhe verbringen zu können. Ich war schon so lange entfremdet von der Gesellschaft anderer Frauen, Klammer auf, die ich durch und durch verabscheue, Klammer zu, dass ich es für lästig empfunden hätte, in deren Mitte zu leben, also die Gesellschaft anderer weißer Frauen.
Aha.
Deswegen habe ich mir einen Ort ausgesucht, von dem nur wenige die Genugtuung bekommen würden, darüber zu lästern. Für eine kurze Zeit lebte ich dort sehr glücklich, nur in der Gesellschaft meiner kleinen Tochter und meines Ehegatten, einem Cherokee-Indianer, Sohn des berühmten Tom Starr. Aber es wurde schon bald bekannt, dass ich eine Frau war, die in Texas gewissen Ruf erworben hatte, und von dort an wurde mein Heim und meine Handlungen immer strengst beobachtet und strengst beäugt und kritisiert. Mhm. Mein Haus wurde schon als eine Zuflucht von Outlaws berühmt, schon lange bevor ich auch nur von irgendeinem von ihnen besucht wurde. Alles Jungs, die Freunde von mir waren. Tatsächlich habe ich mit keinem meiner alten Gefährten korrespondiert und fand es begierlich, dass meine Zuflucht ihnen unbekannt bliebe. Aber durch Gerüchte haben sie davon erfahren. Jesse James war der Erste, der kam, und er blieb für mehrere Wochen. Er war meinem Ehegatten unbekannt und er sollte erst lange nach seiner Abreise davon erfahren, dass unser Heim geehrt wurde durch Jessys Anwesenheit.
Honored by Jessys
presence. Ja. Aber nur wenige Outlaws haben meine Heimat besucht, ganz im Gegensatz zu dem, was immer behauptet wurde. Die besten Leute in diesem Land sind meine Freunde. Ich muss in diesem Land mit erheblicher Ignoranz zurechtkommen. Und infolgedessen kommt der meiste Ärger, den ich ertragen muss, eben aus dieser Richtung. Also mit der Ignoranz meint sie die weißen Siedler in Oklahoma. Mhm. Umgeben von einer niederträchtigen Klasse heruntergekommener Weißer, die sich im Indianerland niedergelassen haben, um keine Steuern für ihre Hunde zahlen zu müssen, und denen ich nicht erlauben würde, auf meinem Grund und Bogen zu jagen, bin ich beständig Opfer ihrer verleumderischen Zungen. Wahrlich, in der gesamten Welt gibt es wohl keine andere Frau, die mehr verfolgt wird, also persecuted, als ich.
Okay, ist schon ein bisschen pathetisch.
Wie gesagt, das ist eine Zeitung, die zwar auf Englisch, aber in den Cherokee Nations veröffentlicht wurde, wo sie als Weiße in den Cherokee Nations schildert. Und nach der Version der Geschichte, die wohlgemerkt, die Zeitung hat es nach ihrem Tod abgedruckt. Wir wissen nicht, ob sie es wirklich geschrieben hat. Die Zeitung sagt, es ist aber aus Bellstars eigener Feder. Und während also quasi die Zeitungen wie die National Police Gazette sie als den weiblichen Jesse James darstellen, Freundin der größten Banditen und Outlaws, die dieses Land je gesehen hat, und selber die Königin der Banditen von Oklahoma, stellt sie sich selber dar. Sie macht keinen Hehl daraus, Jesse James als guten Freund zu kennen, aber sieht Jesse James als einen besseren Kerl als die meisten weißen Kerle, die sich im Indianergebiet und dem Oklahoma Territory dann bei Extensions niedergelassen hat. Und halt einfach als eine Frau, die es wagt, im Indianergebiet ihren eigenen Mann zu stehen, sozusagen, die die Gesellschaft anderer weißer Frauen nicht ertragen kann und deswegen von eben den Leuten, die sich da niedergelassen haben, illegal im Indianergebiet verleumdet und verhetzt wird.
Okay.
Womöglich nicht ganz von der Hand zu weisen, diese Version der Geschichte. Aber nichtsdestotrotz und vielleicht auch gerade zuletzt deswegen, hochgradig faszinierende Person.
Okay. Ja.
Sie war ein Outlaw, sie war steckbrieflich gesucht, sie war ein Jahr im Gefängnis deswegen. War sie eine Königin der Banditen und Anführer großer Outlaw-Gangs höchstpersönlich, wie es manche Filme später schildern sollten oder eben auch Romane in der Zeit danach? Wahrscheinlich eher nicht. Sie hat Banditen beherbergt, sie war mit notorischen Outlaws verheiratet, möglicherweise eine uneheliche Tochter von einem der berühmtesten Outlaw dieser Tage, Cole Younger. Man sagt, ihre Tochter sei Prostituierte gewesen, die dann mit dem Geld, das sie da verdient hat, das Begräbnis bezahlt hat. Auch das könnte man wieder zu diesen Slanderous White Tongues zählen, über die sich Bellstar in ihrem eigenen Brief sehr echauffiert hat. Aber allein deswegen, faszinierende Gestalt.
Definitiv.
Und zeigt wohl auch wirklich, dass, wenn es eine Frau gewagt hat, in einer solchen Domäne irgendwie sich selbst zu behaupten, ist entsprechend zurückgeschossen worden. Vielleicht mit Blei. Okay. Nein, in dem Fall vielleicht schon. Aber halt auf jeden Fall
mit Blei. Ja, vielleicht beiden. Mit beiden.
Ja.
Gibt's denn Filme zu Bellstar?
Oh, diverse. Und die meisten Filme über Bellstar springen auf dem Zug auf, der Bellstar als die Queen of the Outlaws, die Banditenkönigin, umreißen und beschreiben. Vor allem in den 50er Jahren, als der Outlaw-Western anfing, bekannt zu werden, oder in den 40ern und 50er Jahren, kam da sehr viel. Von 1941 bereits ein Western, betitelt ganz groß Bellstar, the Bandit Queen.
Mhm.
wo sie quasi Seite an Seite mit einem ihrer Brüder, der aus dem Krieg zurückgekommen ist, eine Gang aufmacht und quasi den Krieg, den verlorenen Krieg der Konföderation fortführt. Interessanterweise in diesem Film ist Sam Starr kein Cherokee, Western von 1941, wen dürfte das überraschen? Und in den 1950er Jahren gibt es noch einen weiteren Film mit einer bandierten Königin, Belle Starr's Daughter.
Okay.
Wo dann auch generell Figuren wie Bitter Creek oder Rose of Cimarron, die wir auch in der Folge genannt haben,
ja,
auch auftauchen. Belle Starr wird dann auch meistens dargestellt in solchen Filmen als die Matrone einer großen Ranch, wo sämtliche Outlaws, die das Oklahoma-Territory gesehen haben, zusammenkommen, die fiesesten Verbrecher, die es da gibt, aber alle kuschen sie von dieser resoluten Dame, die hier das Sagen in ihrer Behausung hat. Mhm. Also so wird sie meistens dargestellt.
Okay. Spannend.
Ja.
Ja.
Also persönlich, nach allem, was ich da geschildert habe, ich sehe sie nicht als die Queen der Outlaws, aber wie gesagt, nichtsdestoweniger eine sehr, sehr, sehr spannende Gestalt.
Und zumindest die Queen der PR für weibliche Outlaws.
Das kann man wohl sagen. Also sie ist quasi, also gerade in den frühen Western, als der Hollywood-Western das tonangebende Genre in Hollywood war, war Belle Starr und auch die mutmaßlich historische Vorlage für Belle Starr, von Belle Starr, die Blaupause für das Western Bad Girl.
Ja? Okay, cool.
Und ja, Lucky Luke Band 69, auch Belle Starr.
Ja, genau. Wie eingangs schon erwähnt, es gibt zu allem ein Lucky Luke Band quasi.
Zu sehr vielen. Ach ja, ja. Und dann gibt es auch noch einen Italo-Western aus dem Jahr 1967, The Belle Starr Story, der den eher weniger schönen und freundlichen deutschen Titel trägt, Mein Körper für ein Pokerspiel.
Ja. Deutsche Übersetzungen, immer wieder spannend.
Ach ja.
Okay, anyway. Wenn es euch da draußen gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder noch irgendetwas wissen wollt, könnt ihr uns natürlich wie immer eine E-Mail schreiben an westernandjane@gmail.com. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben auf Ko-Fi.
Wenn ihr irgendwas gehört habt in dieser Folge, wenn ihr mehr zum Missouri-Kansas Border War oder zu Bloody Kansas im Allgemeinen oder zu Quantrill's Raiden oder zur James Gang und speziell Cole Younger und was wir nicht alles für Anknüpfpunkte in dieser Folge habt, hören wollt, schreibt uns an.
Genau. Ansonsten, Sibi, worüber sprechen wir denn nächste Woche?
Wenn wir das Thema schreibt uns an besprochen haben, wir haben tatsächlich im Nachgang einer unserer letzten Folgen eine Zuschrift bekommen. Jemand, der relativ spät auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist, aber dann sehr viele Folgen in der Vergangenheit gehört hat und dann speziell bei der Open Range Folge ihm ein Gedanke gekommen ist. Er hat uns gebeten, also über einen der großen Konflikte, die über die Weideflächen der Vereinigten Staaten ausgetragen wurden, zu machen. Wir hatten das mit der Open Range und den großen Vieh- und Rinderherden, die da gezogen wurden. Aber was ist, wenn die Rinderherden auf andere Interessenten in diesem Weidegebiet stoßen? Da ist Konflikt vorprogrammiert und dieser Konflikt hat einen wohlklingenden Namen in der Geschichte des Wilden Westens bekommen. Es sind mehrere kleine Konflikte, die aber meistens zusammengefasst werden unter einem großen Oberbegriff, die Sheep Wars.
Yay, sehr gut. Ich bin gespannt. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Rinder gegen Schafe. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Abend, einen guten Tag oder eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört.
Ja, bleibt fest im Sattel, Amigos und Amigas, Muchachos und Muchachos. Reitet hoch erhobenen Hauptes durch die Nacht. Es wird schon keiner mit der Schrotflinte auf euch warten, hoffentlich. Adios und ciao.
Ciao.